Es ist heiß und die Gruppe junger Männer gehen aus dem Dorf raus. Jeder von ihnen ist schwer bewaffnet mit einem Gewehr. Jetzt reicht es. Jetzt wollen sie endlich den Löwen den Garaus machen. David Livingstone ist auch mit dabei. Er ist Mitte 20 und dieses Dorf erlebt immer wieder, wie diese Löwen sie drangsalieren. Wie sie immer wieder kommen, Schafe und Kühe reißen. Und jetzt geht diese Dorfgemeinschaft, die Männer mit den Gewehren, Macheten, was sie haben, um diese Löwen zu jagen. Erst gestern haben sie wieder zugeschlagen. Und so läuft diese Gruppe diesen Löwen hinterher, dieser Spur. Und sie alle haben schwitzige Hände, aber sie sind bereit. Sie sind wach, wenn dieser Löwe kommt, oder die Löwen zu schießen, endlich Schlusspunkt zu ziehen. Und so laufen sie immer weiter dieser Spur hinterher. Und plötzlich passiert es. Aus dem Nichts kommt der Löwe, der König der Tiere, herangesprungen, direkt auf David Livingstone und verbeißt sich in der Schulter. Es ging so schnell, dass sie keine Chance hatten, irgendwie zu reagieren. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber letzten Endes haben sie David Livingstone, diesen Löwen, erledigt. David Livingstone hatte diesen Arm schwer verwundet. Und David Livingstone ist ja ein Missionar, aber auch ein großer Afrika-Forscher gewesen. Über 40.000 Kilometer war unterwegs und diesen Arm, den er bei dieser Löwenjagd so verletzt hatte, der war sein ganzes Leben lang gelähmt. Heute geht es um Löwen. Löwen aus der Bibel, um echte Löwen, die tatsächlich vorkommen, also die auch eine Rolle spielen, aber auch um das Symbol des Löwen. Und jetzt erstmal die Frage an euch, wer von euch hat denn schon mal einen echten Löwen gesehen? Mal Hand hoch. Sehr gut, also fast die Hälfte hat einen echten Löwen gesehen. Ich war im Zirkus Krone vor 2 Jahren mit meiner Frau und es war schon, das wurde so ein großer Käfig aufgebaut und dann kommt dieser Löwendompteur mit ungefähr, das waren bestimmt 12, 13 Löwen oder sogar noch mehr, also es waren wahnsinnig viele Viecher und so ein Löwe, die haben schon ein ordentliches Gewicht, die wiegen ja bis zu 200 Kilo, werden bis zu 2,50 Meter lang, also ich bin so ungefähr 2 Meter, dann nochmal ein bisschen länger, von der Höhe her so 1,20, also geht mir bis zum Bauchnabel und wahnsinnig große, schöne Tiere, aber wenn man sich so anguckt und denkt so, oh, in diesem Käfig mit so vielen Löwen und der Dompteur, der haut dann immer den ganzen Löwen immer hier, du bleibst sitzen und du hinter mir, weil die Löwen immer mit ihrer riesen Pranke dann immer nach ihm schlagen oder irgendwie, was, es sind auch einfach wilde Tiere, er gibt ihnen immer wieder was zu fressen und hält die irgendwie bei Schach. So Löwen sind ja auch total interessante Tiere, die schlafen bis zu 20 Stunden. Ja, das sind so sehr gemütliche Tiere und dann gehen sie halt die 4 Stunden wahrscheinlich dann auf Jagd, meistens um Rudel. Und so ein Brüllen oder diese Geräusche, die so ein Löwe macht, geht bis zu 8 Kilometer weit. Also total interessant. Nochmal eine andere Frage, wer von euch hat denn schon mal einen Löwen in der freien Wildbahn gesehen? Okay, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja, so ein Löwe in der freien Wildbahn, die wirklich dann nicht irgendwie dressiert sind oder schön irgendwie hinter Käfigen sitzen. Und wenn man in die Bibel reinschaut, gibt es, sag mal, so 2 ziemlich bekannte Geschichten über Löwen. Fällt euch eine ein? Daniel in der Löwengrube, super bekannte Geschichte. Daniel ist im Exil, ist in quasi Gefangenschaft im Babylonischen Reich und er ist Minister, ziemlich hohes Tier. Und dann wird er durch so einen Hinterhalt, wird er in die Löwengrube geschmissen. Also in so eine Zisterne haben sich irgendwie die Babylonier, diese Tiere sich irgendwie gehalten und die waren total hungrig und so ein hungriger Löwe, also dem willst du, glaube ich, nicht begegnen. Der wird dann darunter geschmissen und Engel Gottes hält dem Löwen das Maul zu. Gibt es mal so schöne Bilder, so, wenn man sich so Jungscher Bilder anguckt, der, wie diese Löwen da so zahm drin sind. Und am nächsten Morgen kommt dann der König und sieht, wow, die Löwen haben den Daniel nicht angefasst. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Dann kommen quasi die, die ihn verraten haben, die werden dann reingeworfen und die berühren nicht mal den Boden und dann kommen schon die Löwen und fallen über sie her. Also diese Löwen, super gefährliche Tiere. Und die zweite ziemlich bekannte Geschichte, und David, genau, gibt es auch noch. David besiegt einen Löwen und sogar einen Bären. Ja, das ist so dieses, das, was er dann erzählt, dem König Saul, ja, dass er ein total mutiger, ja, Junge ist, der mit diesem Stein und Schleuder sogar einen Löwen besiegt. Also es ist schon ein gutes Qualitätsmerkmal. Und natürlich meine Lieblingsgeschichte oder meine, sagen wir mal, so als Teenager fand ich es richtig cool, Simson. Ja, total stark, und der Simson zerreißt den Löwen. Also Simson macht auch irgendwelche riesigen Säulen, drückt er weg, also total toll, ja, so will ich auch mal werden, so ein Bodybuilder, ja, also richtig stark, so wie Simson, aber nochmal mehr als nur ein Bodybuilder, ja, er bekommt diesen Geist Gottes, geht in ihn rein und dann macht er wirklich ziemlich verrückte Dinge. Der Löwe kommt in der Bibel immer wieder vor, und Jesus selber gebraucht die Macht der Bilder auch immer wieder, um Dinge zu erklären. Ja, zum Beispiel der Weinberg. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Oder Jesus benutzt das Bild der Hochzeit, um das Reich Gottes zu verdeutlichen. Oder das Joch wird benutzt. Und natürlich kommt auch der Sämann vor. Natürlich damals ein bisschen anders wie heute. Aber dieses Macht der Bilder ist total bei Jesus oder in der Bibel kommen die immer wieder vor, und so kommen auch die Löwen in der Bibel vor. Und heute habe ich zwei Löwen nochmal mitgebracht, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und zwar den brüllenden Löwen aus Petrus und den Löwen von Juda. Und der Frage, wem wir folgen. Wenn man in die Bibel schaut, kommen Löwen immer wieder vor. Zum Beispiel wird das Volk Israel wird es auch mit einem Löwen verglichen. Oder die Stämme Juda, Gad und Dan werden auch mit einem Löwen, also wird auch das Bild von einem Löwen benutzt. Oder Gott als Richter, Gott wird als Löwe verglichen. Ich lese einfach mal vor, Jesaja 38, 13. Bis zum Morgen hoffte ich, er würde mich wie ein Löwen zerbrechen. Vom Tag bis zur Nacht machst du mir ein Ende. Also wenn so ein Löwe über einen herfällt, so David Livingston, hat so 1830 gelebt. Das war bestimmt kein schönes Erlebnis. Und Gott ist auch wie so ein gewaltiger, mächtiger, starker Löwe. Wird auch für Mut gebraucht. Oder auch für, dass man mutig ist wie ein Löwe. Oder für Kraft. Oder die unbändige Gewalt der Feinde. Zum Beispiel in Jesaja 5, ihr Brüllen ist wie das eines Löwen. Sie brüllen wie junge Löwen, knurren und packen den Raub und tragen ihn davon, und niemand kann ihn entreißen. Ja, Jesaja, da wird das ankommende Gericht angekündigt, und es kommt wie so eine Lawine, wie so ein Löwe. Das wird schon, der brüllt schon, und man weiß, okay, der ist ein bisschen schneller als ich, ein bisschen stärker, ich kann mich nicht verteidigen. Das wird kommendes Gericht. Also der Löwe kommt tatsächlich vor, aber auch im symbolischen Sinne, ja, steht er für Kraft, für Mut, auch für Gefahr. Und wie gesagt, es gibt zwei Löwen, die ich heute mitgebracht habe, den Löwen von Juda und den brüllenden Löwen. Und der brüllende Löwe steht im 1. Petrus 5, Vers 8. Da heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist jetzt ein Foto von David Livingston oder eine Zeichnung. Und ich finde diese Begebenheit ist so einprägsam. Ja, da geht er auf diese Löwenjagd. Seid nüchtern und wacht. Ja, also die waren bestimmt 100 pro volle Kanne fokussiert und wach auf diesen Löwen, dass der nicht von hinten kommt und ihn irgendwie in die Schulter reinbeißt. Seid nüchtern und wach. Petrus, er erinnert uns dran, den Durchblick zu haben, fokussiert in der Situation zu sein. Seid nüchtern und wacht. Dieses Wachsein bedeutet, seid aufgeweckt. Und es ist das gleiche Wort wie bei der Auferweckung Jesu. Das heißt, wer an Jesus glaubt, der ist wach. Seid nüchtern und wach. Ihr seid schon in Jesus, ihr glaubt schon an ihn. Haltet an ihm fest. Weil im 1. Petrus, die erleben total viel Verfolgung, total schwere Zeit. Und Petrus sagt, ihr habt eigentlich schon den, der euch frei gemacht hat. Der, die Auferweckung, der, ihr braucht quasi keine Angst zu haben. Durch Jesus seid ihr wach. Denn der Widersacher, seid nüchtern und wach, denn der Widersacher. Und bei dem Widersacher, das ist das griechische Wort quasi für Ankläger, also Ankläger vor Gericht. Der Teufel ist quasi wie ein Ankläger, aber das Problem ist, wir sind ja durch, oder das Gute ist, wir sind durch Jesus ja schon vor quasi richterlich durch seine Gnade freigesprochen. Das heißt, kein Gericht, der Teufel kann uns nichts irgendwie anhaben, denn wir sind schon wach, wir sind schon auferweckt durch Jesus. Und so versucht gerade im 1. Petrus die ganzen Leute, die gegen die Christen sind, die sie verfolgen, die Leute irgendwie zu Unrecht vor Gericht zu ziehen und anzuklagen. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher, der Teufel. Teufel ist auch immer so ein großes Wort. Im Griechischen Diabolos heißt Durcheinanderbringer, wörtlich. Zerstörung, Chaos, Vernichtung. Seid nüchtern und wach, denn der Widersacher, der Durcheinanderbringer, der versucht, durcheinander zu bringen, der sucht, wen er verschlinge. Er setzt alles daran, uns Christen Angst zu machen. Ja, dieses große Brüllen, das ist nur ein Brüllen. Er hat keinen Einfluss mehr auf uns. Wir sind schon unter der Herrschaft Jesu Christi. Und trotzdem durch das Brüllen will er die Herde auseinanderbringen, in Panik versetzen und dann auf die einzelnen Schutzlosen draufgehen. Das Bild mitgebracht von so einer Katze, die in so einen Spiegel reinschaut und so einen Löwen sieht. Er versucht uns durcheinander zu bringen. Diese Katze ist so ein bisschen selbstverliebt. Oh, ich bin super stark. Hey, ich brauche Gott gar nicht. Ich bin so heilig. Es ist mein Glaube. Es ist meine Kraft. Warum es mir so gut geht, das habe ich mir selber zu verdanken. Und diese Katze ist so in so einer Werksgerechtigkeit. Sie hat sich den Himmel selbst erarbeitet. Sie braucht die Gnade Gottes schon so ein bisschen, aber eigentlich macht sie es selber. Und es ist auch so ein Durcheinanderbringen von dem, was Gott eigentlich in uns getan hat. All die Dinge, die wir tun können, die bringen uns letzten Endes vor Gott in dieser Heiligung. Es ist nicht unser eigenes Werk, sondern es ist das, was wir tun, bringt uns letzten Endes vor Gott, der uns heilig macht und immer mehr in diese Heiligung bringt. Dieses Bild kann man nochmal umdrehen. Ein Löwe guckt in den Spiegel und sieht so eine kleine Katze. Das ist dann auch wieder so ein Bild von, du bist schwach, du bist klein, du hast zu wenig Glaube. Grundsätzlich bist du immer nie genug vor Gott. In der Gemeinde sind andere immer weiter als du. Und es ist auch wieder ein Durcheinanderbringen. Denn wir sind durch Jesus heilig gesprochen. Wir sind frei durch ihn. Und der Durcheinanderbringer ersucht unsere Schwachstellen. Sei es in der Liebe, im Umgang mit anderen, in der Selbstbeherrschung, Alkohol, in der Pornografie, Zorn, Streit, Gewalt, in der Ehe. Irgendwie durcheinander zu bringen, uns weg von Gott zu bringen. Sei es unvergebene Schuld oder dass wir einfach so furchtbar abgelenkt sind, keine Zeit haben, weil wir so wichtig sind in der Arbeit, in der Familie, sogar keine Zeit mehr haben für Gott. Aber wer bei dem Hirten Jesus bleibt, dem kann der Löwe nichts tun und Gott zeigt uns unsere Identität. 2. Korinther heißt es, dass wir eine neue Schöpfung sind. In Galater, Christus erlebt in dir. Du bist ein Kind Gottes, Römer 8. Epheser 2, wir werden durch Gottes Gnade gerettet, nicht durch unsere eigene Leistung. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen, Römer 8. In 1. Johannes, Gott vergibt unsere Schuld und macht uns rein. Das sind so Dinge wie dieses Bild, wo Daniel in der Löwengrube ist, der Löwe, der faucht und brüllt und der Engel Gottes hält diesem Löwen das Maul zu. So sind diese Worte Gottes quasi wie, als würde dieser Löwe, der brummbrüllt, das Maul zugehalten werden. Wo brüllt in deinem Leben gerade der Löwe so richtig laut? Wo hast du vielleicht Angst oder keine Zeit? Wo bist du in der Gesundheit angeschlagen? Wo brüllt dieser Löwe in deinem Leben? Und jetzt schauen wir uns den zweiten Löwen an, und zwar den Löwen von Juda. So total viele Lieder, dieses Bild ist total bekannt. Und in Offenbarung 5, Vers 5, da sieht Johannes den Himmel. Total, also Offenbarung, wenn man das liest, total viele Bilder, total spannend. Und weil man weiß nicht, was Johannes in Wirklichkeit sieht, ob das dann irgendwelche Hubschrauber sind, die dann da rumfliegen, aber er das überhaupt noch nicht verstehen kann, was da eigentlich abgeht in dieser Vision, die er hat. Aber Johannes 5, Vers 5, da ist von einem Löwen die Rede. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Und hier ist von Jesus die Rede. Jesus hat überwunden, der Löwe aus Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Johannes bekommt hier diese Offenbarung und er hört ja, dass der Löwe von Juda die Macht hat, dieses Buch, die sieben Siegel zu öffnen. Aber ein Vers später liest man, was er eigentlich sieht. Er sieht jetzt keinen Löwen. Da heißt es im sechsten Vers, dann sah ich mitten zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Hä? Also der Löwe von Juda hat überwunden und jetzt ist da sieht ein Lamm stehen. Es sah aus, als wäre es geschlachtet worden. Also ein größerer Unterschied kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Er stellt sich so ein richtig tolles, starkes Tier vor, boah, so mächtig, kraftvoll, angsteinflößend, alle Macht der Welt, der König der Könige. Und dann sieht man so ein Lamm, okay, und dann noch ein geschlachtetes Lamm. Was ist denn Jesus? Ist ein starker Löwe oder ein geschlachtetes Lamm? C.S. Lewis hat ja Narnia geschrieben, und bei Narnia kommt ja auch ein Löwe vor. Ich weiß auch noch, als ich diese Filme das erste Mal angeschaut habe, ist auch total Fantasy, wo irgendwelche Fabelwesen rumlaufen. Und da gibt es quasi so dieses Böse, so eine böse Eiskönigin, die alles, wo alle Angst haben. Es ist dunkel, es ist kalt. Die Leute, die leben in so einer Angst und Kälte. Und dann gibt es diesen Gegensatz von Sommer, Frühling und den König von Narnia, den Aslan, ja. Und der Aslan ist quasi der Löwe, ist der König von diesem Land und dieser Löwe ist aber nicht da. Und alle, die schwärmen von ihm, schwärmen von Aslan, von seiner Stärke und von seiner Macht. Und Aslan kommt ja dann zurück und macht ja mit nicht so viel Kraftanstrengung, macht er quasi diese Eiskönigin raus aus diesem Reich. Und dieser Sommer, er kommt wieder so zurück. Also total schönes Bild für Jesus. Und so ein Gespräch ist auch sehr interessant. Da wird gefragt, ja, ist Aslan jetzt ungefährlich? Ja. Und dann sagt die andere Person, ungefährlich? Natürlich ist er gefährlich, aber er ist gut. Er ist der König. Das bringt es so gut zusammen. Dieser Löwe, der ist nicht ungefährlich. Jesus hat alle Macht und auf der anderen Seite ist er gut. Er ist das geschlachtete Lamm. Er ist der König der Könige. Und Jesus Stärke zeigt sich in seiner Hingabe zu uns Menschen. Jesu Weg von Krippe bis zum Grab erscheint schwach auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick diese Auferstehung. Jesus besiegt den Tod. Der Tod hat keine Macht mehr. Wir dürfen frei durch ihn sein, durch seine Gnade lädt er uns ein. Und Jesus ist nicht wie so ein Löwe, der so die Türen einrennt und die Leute sagt, jetzt kommt er zu mir zurück, sondern er klopft an und wartet, weil er unsere Herzen gewinnen will und nicht wie diese Eiskönigin, ja, durch, ja, schmeiß ich ins Gefängnis, wenn du nicht das tust, was ich mache, und ich vereise dich und was weiß ich, sondern er ist offen, er ist ein liebevoller König. Das sind so diese zwei Löwen, dieser brüllende Löwe und dieser brüllende Löwe und der Löwe von Juda. Und es gibt ja so ein Bild, wie der Himmel sein wird. Da kommt auch wieder ein Löwe vor. Das war in Jesaja 11. Da heißt es: Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen. Ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Das ist auch so eine Vision, so ein Bild für den Himmel. Denn vor dem Sündenfall war es auch so, dass Löwe und Lamm beieinander waren. Dann gab es diesen Sündenfall und jetzt ist dieses schöne Tier total gefährlich geworden für uns Menschen. Wir können es irgendwie schon schaffen, dieses in so einen Käfig reinzupacken und mit viel Training, dass wir ihn so einigermaßen beherrschen, aber er ist immer ein Raubtier. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, wird der Himmel so sein, dass wir auf einem Löwen reiten können. Dass ein Löwe ein schönes ein Tier ist. Ja? Ich habe in Liebenzell studiert und da hat eine Schwester, also gibt es ja so ganz viele Schwestern von Liebenzell, die so in der ganzen Welt unterwegs waren. Und die hatte auch dieses Bild von Himmel, wo sie auf so einem Schneeleopard mal reiten wird. Und ich glaube, es ist dieses schöne Bild von, ja, wenn wir bei Jesus sind, er hat alle Macht, aber er ist auch total nahbar. Und dass wir das auch jetzt hier auf dieser Welt schon erleben dürfen. So drei Fragen zum Reflektieren nochmal für euch mitgebracht, wo ihr nochmal mitnehmen könnt, was wollt ihr vielleicht für heute, für die nächste Woche mitnehmen. Es gibt diese zwei Löwen, diesen brüllenden Löwen und den Löwen von Juda. Was ist gerade deine Schwachstelle? Wo ist gerade dieser destruktive, brüllende Löwe in deinem Leben unterwegs und schreit rum, macht dir Angst? In der Arbeit, in deiner Familie, wo tust du dir gerade echt schwer mit Liebe für deine Kinder, für deinen Ehepartner? Wo brüllt gerade in deinem Leben der Löwe, der Durcheinanderbringer? Das Zweite, was könnte, es wird ja nicht stehen bleiben mit diesem Rumgebrülle, was könnte die Antwort des Löwen von Juda darauf sein? Also was könntest du vielleicht aus dem Wort Gottes nehmen, um dagegen anzugehen, diesen brüllenden Löwen? Das Dritte ist, welchem Löwen willst du folgen? Was bedeutet es für dich auch heute konkret? Vielleicht nochmal dich neu an Jesus festzumachen, an dem Löwen von Juda und nicht wie so eine Fahne hin und her und da brüllst, dann laufe ich dahin, sondern diese bewusste Entscheidung vielleicht heute nochmal festzumachen. So eine Zeit der Stille und ich schließe dann mit einem Gebet ab. Jesus, du siehst, wo in unserem Leben gerade der Löwe brüllt und laut ist. Und ich danke dir, dass du der König der Könige bist und dass du diesem Löwen das Maul zuhältst, wie bei Daniel in der Löwengrube, dass dieser Löwe keine Macht auf uns hat. Ich danke dir, dass wir durch dich befreit sein dürfen. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder die Kraft gibst, die Stärke auch gibst eines Löwen, dass wir in unserem Alltag, unserer Familie, in unserer Arbeit, unseren Freunden, dass wir in deiner Kraft leben, durch deine Kraft, die du uns schenken möchtest. Amen.